Mrs. Weasleys Wehklage. Dumbledores abruptes Verschwinden kam für Harry völlig überraschend. Er blieb in dem Kettenstuhl sitzen und kämpfte mit Gefühlen von Schock und Erleichterung. Die Zaubergamotts erhoben sich nun, unterhielten sich, sammelten ihre Papiere ein und packten sie weg. Harry stand auf. Niemand schien im Mindesten auf ihn zu achten, außer der krötenartigen Hexe zu Fudges Rechten, die nun zu ihm statt zu Dumbledore hinabspähte. Er beachtete sie nicht weiter und versuchte, Fudges oder Madame Bones Blick zu treffen, weil er sie fragen wollte, ob er nun frei war und gehen durfte. Doch Fudge war offenbar fest entschlossen, keine Notiz von Harry zu nehmen, und Madame Bones war mit ihrer Aktenmappe beschäftigt, also machte er ein paar zögernde Schritte in Richtung Tür, und als niemand ihn zurückrief, ging er zügig drauf los. Die letzten paar Meter nahm er im Laufschritt. Er riss die Tür auf und wäre fast mit Mr. Weasley zusammengestoßen, der direkt davor stand und blass und besorgt wirkte. »Dumbledore hat nichts gesagt. Freigesprochen«, sagte Harry und zog die Tür hinter sich zu. »In allen Anklagepunkten.« Mr. Weasley packte Harry freudestrahlend an den Schultern. »Harry, das ist ja wunderbar. Natürlich hätten sie dich nie schuldig sprechen können, nicht bei dieser Beweislage. Und trotzdem kann ich nicht behaupten, dass ich mir keine...« Aber Mr. Weasley unterbrach sich, denn die Tür zum Gerichtsraum war soeben wieder aufgegangen. Die Zaubergamots kamen einer nach dem anderen heraus. »Beim Bate des Merlin«, rief Mr. Weasley verblüfft und zog Harry beiseite, um sie alle vorbeizulassen. »Das gesamte Gericht hat in deiner Sache verhandelt?« »Ich glaub schon«, sagte Harry leise. Ein, zwei Zauberer nickten Harry im Vorbeigehen zu, und einige, darunter Madame Bones, sagten »Morgen, Arthur« zu Mr. Weasley, doch die meisten wandten ihren Blick ab. Cornelius Fudge und die krötenartige Hexe gehörten zu den Letzten, die den Kerker verließen. Fudge tat, als wären Mr. Weasley und Harry Luft. Doch die Hexe warf Harry im Vorübergehen abermals einen fast taxierenden Blick zu. Der Letzte, der vorbeiging, war Percy. Wie Fudge ignorierte er Harry und seinen Vater vollkommen. Er schritt, eine große Rolle Pergament und eine Handvoll übrig gebliebener Federn an sich gedrückt, mit steifem Rücken und gereckter Nase an ihnen vorbei. Die Falten um Mr. Weasleys Mund wurden eine Spur schärfer. Doch ansonsten ließ er sich nicht anmerken, dass er gerade seinen dritten Sohn gesehen hatte. »Ich bring dich gleich wieder zurück, damit du den anderen die gute Nachricht übermitteln kannst«, sagte er und winkte Harry weiter, während Percys Absätze die Treppe zum 9. Stock hoch verschwanden. »Ich setz dich auf den Weg zu dieser Toilette in Bethnal Green ab. Komm mit!« »Ach, und was müssen Sie jetzt wegen dieser Toilette unternehmen?«, fragte Harry grinsend. Alles kam ihm plötzlich fünfmal lustiger vor als sonst. Allmählich drang es zu ihm durch. Er war freigesprochen. Er würde nach Hogwarts zurückkehren. »Oh, das wird ein ziemlich simpler Gegenfluch«, sagte Mr. Weasley, während sie die Treppe hochstiegen. »Aber die Frage ist weniger, wie man den Schaden reparieren kann, sondern eher, welche Haltung hinter diesem Vandalismus steckt, Harry. Muggel zu schikanieren mag manchen Zauberern witzig vorkommen. Aber es ist Ausdruck von etwas viel Abgründigerem und Bösartigerem. Und ich bin der Meinung...« Mr. Weasley brach mitten im Satz ab. Sie hatten eben den Korridor des 9. Stockwerks erreicht und Cornelius Fudge stand nur ein paar Schritte von ihnen entfernt und unterhielt sich leise mit einem großen Mann mit glattem, blondem Haar und einem spitzen, blassen Gesicht. Der zweite Mann drehte sich beim Geräusch ihrer Schritte um. Auch er brach mitten im Gespräch ab und seine kalten, grauen Augen verengten sich und fixierten Harrys Gesicht. »Schön, schön, schön, Patronus Potter«, sagte Lucius Malfoy kühl. Harry rang nach Luft, als wäre er gegen eine Mauer gelaufen. Diese kalten, grauen Augen hatte er zuletzt durch Schlitze in der Kapuze eines Todessers gesehen, und die Stimme dieses Mannes hatte er zuletzt auf einem dunklen Friedhof höhnisch lachen gehört, während Lord Voldemort ihn folterte. Harry konnte nicht glauben, dass Lucius Malfoy es wagte, ihm ins Gesicht zu blicken. Er konnte nicht glauben, dass er hier war, im Zaubereiministerium, und dass Cornelius Fudge mit ihm sprach, obwohl Harry Fudge doch erst vor einigen Wochen berichtet hatte, dass Malfoy ein Todesser war. »Der Minister hat mir soeben von deinem glücklichen Entkommen berichtet, Potter«, sagte Mr. Malfoy gedehnt. »Ganz erstaunlich, wie du dich immer wieder aus den schlimmsten Engpässen herauswindest. Wie eine Schlange, in der Tat.« Mr. Weasley packte Harry warnend an der Schulter. »Ja«, sagte Harry, »ja, ich bin gut im Entkommen.« Lucius Malfoy hob die Augen und sah Mr. Weasley an. »Und dann auch noch Arthur Weasley. Was tun Sie hier, Arthur?« »Ich arbeite hier«, sagte Mr. Weasley knapp. »Nicht hier, oder?« sagte Mr. Malfoy, zog die Augenbrauen hoch und warf einen Blick über Mr. Weasleys Schulter zur Tür. »Ich dachte, Sie wären oben im zweiten Stock. Sie beschäftigen sich doch irgendwie damit, Muggelartefakte nach Hause zu schmuggeln und sie zu verzaubern.« »Nein«, fauchte Mr. Weasley, und seine Finger gruben sich nun in Harrys Schulter. »Was tun Sie eigentlich hier?« fragte Harry Lucius Malfoy. »Ich denke nicht, dass Privatangelegenheiten zwischen mir und dem Minister dich irgendetwas angehen, Potter«, sagte Malfoy und strich seinen Umhang glatt. Harry hörte deutlich ein leises Klimpern, das nach einer Tasche voller Gold klang. »Im Ernst, nur weil du Dumbledores Liebling bist, kannst du von uns anderen nicht die gleiche Nachgiebigkeit erwarten. Wollen wir nun nach oben in Ihr Büro gehen, Minister?«
»Gewiss«,
sagte Fudge und kehrte Harry und Mr. Weasley den Rücken.
»Hier lang, Lucius.«
Sie schritten Seite an Seite davon und sprachen gedämpft weiter. Mr. Weasley ließ Harrys Schulter erst los, als sie im Lift verschwunden waren.
»Warum hat er nicht vor Fudges Büro gewartet, wenn sie doch geschäftliche Dinge zu regeln haben?« platzte Harry wütend los. »Was hat er hier unten zu suchen?«
»Wenn du mich fragst, wollte er runter in den Gerichtssaal schleichen«, antwortete Mr. Weasley äußerst aufgebracht und warf einen Blick über die Schulter, als wollte er sich vergewissern, dass niemand mithörte. »Wollte rausfinden, ob sie dich von der Schule verweisen. Ich hinterlasse eine Nachricht für Dumbledore, wenn ich dich absetze. Er sollte wissen, dass Malfoy schon wieder mit Fudge geredet hat.«
»Und was für private Geschäfte machen die eigentlich miteinander?«
»Gold, vermute ich«, sagte Mr. Weasley zornig. »Malfoy spendet seit Jahren für alles Mögliche, verschafft ihm Zugang zu den richtigen Leuten. Dann kann er sie um Gefälligkeiten bitten, Gesetzesvorhaben verschieben, die ihm nicht passen. Oh, er hat glänzende Beziehungen, dieser Lucius Malfoy.«
Der Fahrstuhl war angekommen. Er war leer bis auf einen Schwarm Memos, die um Mr. Weasleys Kopf flatterten, als er den Knopf für das Atrium drückte und die Türen zuschepperten. Er verscheuchte sie nervös fuchtelnd.
»Mr. Weasley«, sagte Harry langsam, »wenn Fudge Todesser wie Malfoy empfängt, wenn er sie unter vier Augen trifft, woher wissen wir, dass sie ihn nicht mit dem Imperiusfluch belegt haben?«
»Natürlich haben wir auch schon daran gedacht, Harry«, sagte Mr. Weasley leise. »Aber Dumbledore meint, dass Fudge gegenwärtig aus freien Stücken handelt, was im Übrigen, wie Dumbledore sagt, auch kein großer Trost ist. Am besten reden wir vorerst nicht mehr drüber, Harry.«
Die Türen glitten auf und sie traten hinaus in das zwischen nahezu verlassene Atrium. Erik, der Sicherheitszauberer, hatte sich wieder hinter seinem Tagespropheten versteckt. Sie waren eben geradewegs am goldenen Brunnen vorbeigegangen, als Harry etwas einfiel. »Warten Sie«, sagte er zu Mr. Weasley, zog seinen Geldbeutel aus der Tasche und lief zum Brunnen zurück. Er blickte hoch in das Gesicht des stattlichen Zauberers. Aber aus der Nähe kam er Harry eher schwach und dümmlich vor. Die Hexe hatte ein hohles Lächeln aufgesetzt, wie eine Kandidatin bei einem Schönheitswettbewerb. Und nach dem, was Harry über Kobolde und Zentauren wusste, würden sie kaum je irgendeinen Menschen derart schleimend anstarren. Nur die kriecherisch dienstbare Haltung des Hauselfen wirkte überzeugend. Harry grinste bei dem Gedanken, was Hermine wohl sagen würde, wenn sie die Statue des Elfen sehen könnte. Dann stülpte er seinen Geldbeutel um und warf nicht nur 10 Galleonen, sondern alles, was drin war, ins Becken.
»Ich hab's gewusst«, jubelte Ron und stieß die Fäuste in die Luft. »Du kommst immer mit allem durch.«
»Sie mussten dich freisprechen«, sagte Hermine, die am Rande eines Nervenzusammenbruches zu stehen schien, als Harry die Küche betrat und sich nun die zittrige Hand über die Augen legte. »Die hatten nichts gegen dich vorzuweisen, überhaupt nichts.«
»Ihr scheint aber trotzdem ziemlich erleichtert, obwohl euch doch klar war, dass ich da rauskommen würde«, sagte Harry lächelnd.
Mrs. Weasley wischte sich mit ihrer Schürze übers Gesicht, und Fred, George und Ginny begannen eine Art Kriegstanz und sangen
»Er ist frei, er ist frei, er ist frei!«
»Das reicht jetzt, beruhigt euch«, rief Mr. Weasley, doch auch er lächelte.
»Hör mal, Sirius, Lucius Malfoy war im Ministerium.«
»Was?« sagte Sirius scharf.
»Er ist frei, er ist frei, er ist frei!«
»Seid doch mal leise, ihr drei!«
»Ja, wir haben ihn im 9. Stock mit Fudge reden sehen. Dann gingen sie zusammen hoch in Fudges Büro. Dumbledore sollte das auch erfahren.«
»Natürlich«, meinte Sirius. »Wir sagen es ihm. Mach dir keine Sorgen.
Ich muss mich beeilen. In Bethnal Green wartet eine spuckende Toilette auf mich.«
»Molly, ich komme erst spät zurück. Ich springe ja für Tonks ein, aber Kingsley schaut vielleicht zum Abendessen vorbei.«
»Er ist frei, er ist frei, er ist frei!«
»Nun ist es aber gut. Fred, George, Ginny«, rief Mrs. Weasley, als Mr. Weasley aus der Küche ging. »Harry, mein Lieber, komm und setz dich. Iss was zu Mittag. Du hast doch kaum gefrühstückt.«
Ron und Hermine setzten sich ihm gegenüber. Seit Harry am Grimmauldplatz angekommen war, hatte er sie nicht so glücklich gesehen. Und von neuem stieg das schwindelerregende Gefühl der Erleichterung in ihm hoch, das durch seine Begegnung mit Lucius Malfoy einen kleinen Dämpfer erhalten hatte. Das düstere Haus kam ihm nun schlagartig wärmer und gastfreundlich hervor. Selbst Creature, der eben seine Schnauzennase in die Küche streckte, um zu sehen, woher all der Lärm kam, erschien ihm weniger hässlich.
»Natürlich, sobald Dumbledore an deiner Seite aufgetaucht war, kam es überhaupt nicht mehr in Frage, dich zu verurteilen«, sagte Ron glücklich, während er große Berge Kartoffelbrei auf ihre Teller häufte.
»Ja, er hat die Sache für mich rumgerissen«, bestätigte Harry. Er wusste, es würde äußerst undankbar, wenn nicht gar kindisch klingen, wenn er sagte, hätte er doch nur mal mit mir gesprochen oder mich wenigstens angesehen. Und bei diesem Gedanken brannte die Narbe auf seiner Stirn so schmerzhaft, dass er sich mit der Hand dagegen schlug.
»Was ist los?«, fragte Hermine erschrocken.
»Narbe«, murmelte Harry.
»Aber es ist nichts, passiert jetzt dauernd.«
Von den anderen hatte keiner etwas bemerkt. Alle taten sich jetzt Essen auf und freuten sich diebisch über Harrys knappes Entkommen. Fred, George und Ginny sangen immer noch. Hermine wirkte ziemlich besorgt, doch bevor sie etwas sagen konnte, hatte Ron freudig bemerkt, »Ich wette, Dumbledore taucht heute Abend auf und feiert mit uns.«
»Ich glaube nicht, dass er Zeit dazu hat, Ron«, warf Mrs. Weasley ein und stellte eine gewaltige Platte mit gebratenen Hähnchen vor Harry auf den Tisch. »Er ist im Moment wirklich sehr beschäftigt.«
»Er ist frei, er ist frei, er ist frei!«
»Ruhe!«, donnerte Mrs. Weasley.
Während der nächsten Tage entging es Harry nicht, dass es jemanden im Haus Grimmauldplatz Nummer 12 gab, der nicht ganz so begeistert davon war, dass Harry nach Hogwarts zurückkehrte. Sirius hatte, als er die Neuigkeit erfuhr, ziemlich überzeugend den Glücklichen gespielt, Harry die Hand gedrückt und gestrahlt wie die anderen auch. Nicht lange jedoch, und er war launischer und mürrischer denn je. Redete noch weniger mit allen, selbst mit Harry, und verbrachte immer mehr Zeit im Zimmer seiner Mutter, wo er sich mit Seidenschnabel einschloss.
»Fühl dich bloß nicht schuldig«, sagte Hermine streng, nachdem Harry ihr und Ron vorsichtig seine Gefühle anvertraut hatte, während sie ein paar Tage später einen schimmeligen Schrank im 3. Stock ausschrubbten.
»Du gehörst nach Hogwarts, und Sirius weiß das. Er ist egoistisch, wenn du mich fragst.«
»Das ist ein bisschen hart, Hermine«, sagte Ron und versuchte mit finsterer Miene ein Stück Schimmel abzukratzen, das fest an seinem Finger klebte. »Du würdest auch nicht gerne ohne Gesellschaft in diesem Haus hier festsitzen?«
»Aber er hat doch Gesellschaft«, rief Hermine.
»Hier ist das Hauptquartier des Phönixordens, oder nicht? Er hat sich nur große Hoffnung gemacht, dass Harry bald mit ihm hier leben würde.«
»Ich glaube nicht, dass das stimmt«, erwiderte Harry und wrang sein Tuch aus.
Er hat mir nicht mal eine klare Antwort gegeben, als ich ihn danach gefragt habe.
Er wollte doch nur seine eigenen Hoffnungen nicht noch weiter hochschrauben, sagte Hermine altklug. Und er hat sich wahrscheinlich selber ein wenig schuldig gefühlt, denn ich glaube, im Grunde hat er ein bisschen gehofft, sie würden dich rauswerfen. Dann wärt ihr beide gemeinsam Verstoßene gewesen.
»Jetzt hör auf zu spinnen«, sagten Harry und Ron wie aus einem Mund. Doch Hermine zuckte nur die Achseln.
»Wie ihr meint. Aber manchmal denke ich, Rons Mutter hat recht und Sirius kriegt nicht ganz auf die Reihe, ob du nun du bist oder dein Vater, Harry.«
»Willst du etwa sagen, er hat sie nicht mehr alle?«, erwiderte Harry aufgebracht.
»Nein, ich glaube nur, dass er lange Zeit sehr einsam war«, sagte Hermine schlicht.
In diesem Moment betrat Mrs. Weasley das Schlafzimmer. »Immer noch nicht fertig«, sagte sie und steckte den Kopf in den Schrank.
»Ich dachte, du kommst, um uns zu sagen, dass wir mal Pause machen sollen«, sagte Ron bitter. »Weißt du, wie viel Schimmel wir weggemacht haben, seit wir hier sind?«
»Du wolltest den Orden unbedingt unterstützen«, sagte Mrs. Weasley.
»Das kannst du, indem du deinen Teil dazu beiträgst, dass das Hauptquartier bewohnbar wird.«
»Ich komme vor wie ein Hauself«, grummelte Ron.
»Aha, wenn du jetzt begreifst, was für ein schreckliches Leben sie führen, engagierst du dich vielleicht ein bisschen mehr für B-Elferer«, sagte Hermine hoffnungsvoll, als Mrs. Weasley sie wieder alleine ließ. »Weißt du, vielleicht wäre es gar keine so schlechte Idee, den Leuten mal richtig zu zeigen, wie furchtbar es ist, die ganze Zeit zu putzen.«
»Wir könnten mal einen gesponserten Großputz im Gemeinschaftsraum von Gryffindor organisieren. Alle Erlöse an B-Elferer. Das würde das Bewusstsein und die Kasse stärken.«
»Ich sponsor dich, wenn du mit diesem Gebelfer aufhörst«, murmelte Ron ärgerlich, aber so leise, dass nur Harry ihn hören konnte.
Je näher das Ende der Ferien rückte, desto mehr schwelgte Harry in Tagträumen von Hogwarts. Er konnte es nicht mehr erwarten, Hagrid wiederzusehen, Quidditch zu spielen und sogar durch die Gemüsebeete zu den Kräuterkunde-Gewächshäusern zu schlendern. Wie herrlich wird es sein, endlich aus diesem staubigen, modrigen Haus herauszukommen, wo die Hälfte der Schränke immer noch verriegelt war und Creature einem aus dunklen Winkeln Beleidigungen hinterherkeuchte. Allerdings erwähnte Harry in Hörweite von Sirius mit Bedacht kein Wort davon. Das Leben im Hauptquartier der Widerstandsbewegung gegen Voldemort war nicht annähernd so interessant oder aufregend, wie Harry erwartet hatte, bevor er es kennengelernt hatte. Mitglieder des Phönixordens gingen zwar regelmäßig ein und aus, mal blieben sie zum Essen, mal nur für ein paar Minuten, in denen sie sich flüsternd besprachen. Doch Mrs. Weasley sorgte dafür, dass Harry und den anderen nichts zu Ohren kam, ob langgezogen oder nicht. Und niemand, nicht einmal Sirius, schien der Meinung zu sein, Harry müsste noch ein wenig mehr erfahren, als er am Abend seiner Ankunft gehört hatte. Am allerletzten Tag der Ferien wischte Harry gerade Hedwigs Mist vom Schrank, als Ron mit ein paar Umschlägen in ihr Schlafzimmer kam. »Die Bücherlisten sind angekommen«, sagte er und warf Harry, der auf einem Stuhl stand, einen Umschlag zu.
»Wird doch Zeit. Ich dachte, Sie hätten es vergessen. Normalerweise kommen Sie viel früher.«
Harry wischte den letzten Mist in einen Müllbeutel und schleuderte ihn über Rons Kopf hinweg in den Papierkorb in der Ecke, der ihn schluckte und laut rülpste. Dann öffnete er seinen Brief. Er enthielt zwei Pergamentblätter. Das eine mit der üblichen Erinnerung, dass das Schuljahr am 1. September begann. Auf dem anderen wurde ihm mitgeteilt, welche Bücher er für das kommende Jahr benötigte. »Nur zwei neue«, sagte er und las die Liste. »Lehrbuch der Zaubersprüche Band 5 von Miranda Habicht und Theorie magischer Verteidigung von Wilbert Slinkard.«
»Knall!«
Fred und George apparierten direkt neben Harry. Er hatte sich inzwischen so daran gewöhnt, dass er nicht mal vom Stuhl fiel.
»Wir haben uns gerade gefragt, wer das Slinkard-Buch auf die Liste gesetzt hat«, sagte Fred beiläufig.
»Das heißt nämlich, dass Dumbledore einen neuen Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste gefunden hat«, sagte George.
»Wurde auch Zeit«, sagte Fred.
»Was soll das heißen?«, fragte Harry und sprang neben ihnen zu Boden.
»Na ja, vor ein paar Wochen haben wir mit den Langziehohren Mom und Dad abgehört«, erklärte ihm Fred. »Und was wir so mitgekriegt haben, war, dass Dumbledore echte Probleme hatte, jemanden zu finden, der dieses Jahr den Job machen wollte.«
»Nicht gerade überraschend, wenn man bedenkt, was mit den letzten Vieren passiert ist«, bemerkte George.
»Einer rausgeworfen, einer tot, einem wurde das Gedächtnis gelöscht und einer 9 Monate lang in einen Koffer gesperrt«, sagte Harry
und zählte sie an den Fingern ab. »Ja, ich verstehe, was er meint.«
»Was hast du, Ron?«
fragte Fred. Ron gab keine Antwort. Harry drehte sich zu ihm um. Ron stand reglos da, den Mund leicht geöffnet, und starrte auf seinen Brief aus Hogwarts.
»Was ist denn los?«
fragte Fred ungeduldig, trat hinter Ron und spähte ihm über die Schulter auf das Pergament. Auch Fred klappte der Mund auf.
»Vertrauensschüler?« sagte er und starrte ungläubig auf den Brief. »Vertrauensschüler?«
George stürzte vor, riss Ron den Umschlag aus der anderen Hand und schüttelte ihn aus. Harry sah etwas Scharlachrotes und Goldenes in Georges Hand fallen.
»Nicht möglich«, hauchte George.
»Das ist ein Irrtum«,
sagte Fred, schnappte Ron den Brief weg und hielt ihn gegen das Licht, als wollte er das Wasserzeichen prüfen.
»Keiner, der noch alle Tassen im Schrank hat, würde Ron zum Vertrauensschüler machen.«
Die Zwillinge wandten gleichzeitig die Köpfe und starrten Harry an.
»Wir dachten, du hättest das schon in der Tasche«, sagte Fred in einem Ton, der klang, als hätte Harry sie irgendwie reingelegt. »Wir dachten, Dumbledore könnte nur dich wählen«, sagte George entrüstet. »Wo du das Trimagische gewonnen hast und überhaupt«, sagte Fred.
»Vermutlich haben diese ganzen verrückten Geschichten gegen ihn gesprochen«, sagte George zu Fred.
»Ja«, sagte Fred langsam.
»Ja, du hast zu viel Ärger gemacht, Mann.« »Na ja, wenigstens einer von euch weiß, seine Prioritäten zu setzen.«
Er trat hinüber zu Harry und klopfte ihm auf die Schulter. Gleichzeitig warf er Ron einen vernichtenden Blick zu.
»Vertrauensschüler! Putzi, putzi, Ronny, der Vertrauensschüler! Oh, Mann, wird völlig durchdrehen«, stöhnte George und streckte Ron das Vertrauensschülerabzeichen entgegen, als könnte es ihn vergiften.
Ron, der immer noch kein Wort gesagt hatte, nahm das Abzeichen, musterte es kurz, dann hielt er es Harry hin, als würde er wortlos um Bestätigung bitten, dass es echt war. Harry nahm es in die Hand. Auf den Gryffindor-Löwen war ein großes V geprägt. Er hatte an seinem ersten Tag in Hogwarts genau ein solches Abzeichen auf Percys Brust gesehen. Die Tür krachte auf. Hermine kam hereingestürmt mit geröteten Wangen und wehendem Haar. In der Hand hielt sie einen Umschlag.
Habt ihr?
Sie bemerkte das Abzeichen in Harrys Hand und stieß einen spitzen Schrei aus.
Ich wusste es,
rief sie erregt und wedelte mit ihrem Brief.
Ich auch, Harry, ich auch.
Nein, entgegnete Harry rasch und drückte Ron das Abzeichen wieder in die Hand. Nicht ich, Ron ist es.
Es? Was?
Ron ist Vertrauensschüler, nicht ich, sagte Harry.
Ron?
Sagte Hermine und die Kinnlade fiel ihr herunter. Aber
bist du sicher? Ich meine...
Sie errötete, als Ron ihr mit trotziger Miene das Gesicht zuwandte. »In dem Brief steht mein Name«, sagte er.
»Ich«, erwiderte Hermine abgrundtief verwirrt. »Nun, irre! Toll, Ron! Das ist wirklich unerwartet!«
George nickte.
»Nein«, sagte Hermine und wurde noch röter. »Nein, ist es nicht. Ron hat eine Menge... Er ist wirklich...«
Die Tür hinter ihr ging ein wenig weiter auf und Mrs. Weasley kam mit einem Stapel frisch gewaschener Umhänge rücklings ins Zimmer.
»Ginny meint, die Bücherliste ist endlich gekommen«, sagte sie, blickte auf all die Umschläge ringsum, trat hinüber zum Bett und fing an, die Umhänge auf zwei Stapel zu verteilen. »Wenn ihr sie mir gebt, nehme ich sie heute Nachmittag mit rüber in die Winkelgasse und besorge euch die Bücher, während ihr packt. Ron!« »Ich muss dir noch Schlafanzüge kaufen. Die hier sind mindestens 10 Zentimeter zu kurz. Nicht zu fassen, wie schnell du wächst. Welche Farbe hättest du denn gern?«
»Kauf ihm doch was Rot-Goldenes, passend zu seinem Abzeichen«, sagte George und feixte.
»Passend zu was?«
fragte Mrs. Weasley zerstreut, rollte ein paar kastanienbraune Socken zusammen und legte sie auf Rons Stapel.
»Seinem Abzeichen«, sagte Fred mit einer Miene, als wolle er das Schlimmste rasch hinter sich bringen. »Seinem hübschen, glänzenden neuen Vertrauensschülerabzeichen.«
Es dauerte einen Moment,
bis Freds Worte zu der mit den Schlafanzügen beschäftigten Mrs. Weasley durchgedrungen waren. Seinem... Aber... Ron, du bist doch nicht... Ron hielt sein Abzeichen hoch. Wie Hermine stieß auch Mrs. Weasley einen spitzen Schrei aus. Ich kann's nicht fassen. Ich glaub es nicht. Oh, Ron, wie wunderbar. Vertrauensschüler, wie alle in der Familie. Und was sind Fred und ich, Nachbarn von nebenan? Sagte George beleidigt. Aber seine Mutter schob ihn beiseite und schloss ihren jüngsten Sohn in die Arme. Wenn dein Vater das erfährt, Ron, ich bin so stolz auf dich. Das sind ja wunderbare Neuigkeiten. Am Ende wirst du noch Schulsprecher wie Bill und Percy. Das ist der erste Schritt. Oh, dass so etwas passiert, mitten in all den schweren Zeiten. Ich find's einfach toll. Oh, Ronny. Fred und George machten hinter ihren Rücken laute Würgegeräusche, doch Mrs. Weasley beachtete sie nicht. Die Arme fest um Rons Hals geschlungen, küsste sie ihm das Gesicht ab, das inzwischen ein leuchtenderes Scharlachrot angenommen hatte als sein Abzeichen. »Mom, nicht, Mom, ist ja schon gut«, murmelte er und versuchte, sich von ihr zu lösen. Sie ließ von ihm ab. »Nun, was soll es sein?«, sagte sie atemlos. »Percy haben wir eine Eule geschenkt, aber du hast natürlich schon eine.«
»Was meinst du?« fragte Ron und sah drein, als würde er seinen Ohren nicht trauen.
»Dafür musst du doch eine Belohnung kriegen«, sagte Mrs. Weasley liebevoll. »Wie wär's mit einer hübschen neuen Garnitur Festumhänge?« »Wir haben ihm schon was in der Richtung gekauft«, sagte Fred säuerlich und sah aus, als würde er diese Großzügigkeit aufrichtig bedauern.
»Oder einen neuen Kessel? Charlies Alter rostet ja durch. Oder eine neue Ratte?« »Du hast doch Krätze immer so gemocht.« »Mom«, sagte Ron hoffnungsvoll, »kann ich einen neuen Besen haben?«
Mrs. Weasleys Gesicht fiel ein wenig ein. Besen waren teuer.
»Keinen wirklich guten«, fügte Ron hastig hinzu, »nur neuen zur Abwechslung mal.«
Mrs. Weasley zögerte, dann lächelte sie.
»Natürlich. Nun, ich beeile mich besser, wenn ich dir noch einen Besen kaufen soll.« »Wir sehen uns dann alle später. Der kleine Ronny, ein Vertrauensschüler. Und vergesst nicht, eure Koffer zu packen.«
»Vertrauensschüler. Ach, ich bin ganz hebelig.«
Sie gab Ron noch einen Kuss auf die Wange, schniefte laut und wuselte hinaus. Fred und George tauschten Blicke.
»Es macht dir doch nichts aus, wenn wir dich nicht küssen, Ron«, erkundigte sich Fred in gespielt besorgtem Tonfall. »Wir könnten einen Knicks machen, wenn du magst«, sagte George.
»Ach, halte die Klappe«, erwiderte Ron und blickte sie finster an.
»Und wenn nicht«,
sagte Fred, und ein böses Grinsen machte sich auf seinem Gesicht breit.
»Willst du uns Strafarbeiten verpassen?« »Wird ja gern mal sehen, wie er es versucht«, kiekste George.
»Das könnte ihr, seht euch vor«, erregte sich Hermine.
Fred und George prusteten los und Ron murmelte, »Lass gut sein, Hermine.« »In Zukunft müssen wir aber aufpassen, George«, sagte Fred und tat, als würde er zittern. »Wenn die beiden hinter uns her sind.«
»Ja, sieht so aus, als wäre unsere kriminelle Karriere endgültig vorbei«, sagte George kopfschüttelnd. Und mit einem lauten Knall disapparierten die Zwillinge.
»Diese beiden«, sagte Hermine zornig und starrte an die Decke, durch die sie Fred und George jetzt im Zimmer oben dröhnend lachen hören konnte.
»Macht er nichts draus, Ron. Die sind nur eifersüchtig.«
»Das glaube ich nicht«, entgegnet Ron mit zweifelnder Miene und blickte ebenfalls zur Decke. »Die haben immer gesagt, nur Schwätzer werden Vertrauensschüler.«
»Aber immerhin«, fügt er ein wenig besser gelaunt hinzu, »haben sie auch nie einen neuen Besen gekriegt.«
»Wenn ich nur mit Mom gehen und selbst aussuchen könnte. Einen Nimbus wird sie sich nie leisten können. Aber es gibt einen neuen Sauberwisch, der wäre klasse.«
»Ja, ich glaube, ich gehe und sage ihr, ich hätte gern den Sauberwisch.« »Nur damit sie Bescheid weiß.«
Er flitzte aus dem Zimmer und ließ Harry und Hermine allein. Aus irgendeinem Grund war Harry nicht danach zumute, Hermine anzusehen. Er drehte sich zum Bett um, nahm den Stapel sauberer Umhänge, den Mrs. Weasley dort abgelegt hatte, und ging durchs Zimmer zu seinem Koffer.
»Harry«,
sagte Hermine vorsichtig.
»Toll, Hermine«, sagte Harry, so buttrig, dass es gar nicht nach ihm klang, und immer noch ohne sie anzusehen, fügte er hinzu. »Hervorragend. Vertrauensschülerin, ja.
großartig.
Danke, sagte Hermine. Harry, könnte ich mir Hedwig ausleihen, damit ich es Mom und Dad schreiben kann? Die werden sich echt freuen. Immerhin, Vertrauensschülerin ist etwas, das sie verstehen können.
Ja, klar, kein Problem, sagte Harry immer noch mit der buttrigen Stimme, die nicht nach seiner klang. Nimm sie nur.
Er beugte sich über seinen Koffer, legte die Umhänge hinein und tat so, als würde er nach etwas stöbern, während Hermine hinüber zum Schrank ging und Hedwig herunterrief. Einige Augenblicke vergingen. Harry hörte die Tür gehen, blieb aber vornüber gebeugt stehen und lauschte. Alles, was er nun hören konnte, waren das leere Bild an der Wand, das erneut kicherte, und der Papierkorb in der Ecke, der den Eulenmist aushustete. Er richtete sich auf und blickte sich um. Hermine war gegangen und Hedwig war verschwunden. Harry kehrte langsam zu seinem Bett zurück, ließ sich darauf sinken und starrte mit leerem Blick den Fuß des Schrankes an. Er hatte völlig vergessen, dass im 5. Jahr die Vertrauensschüler ausgewählt wurden. Er hatte sich zu viele Sorgen darüber gemacht, dass er womöglich von der Schule verwiesen wurde, um einen Gedanken darauf zu verschwenden, dass bereits Abzeichen auf geflügeltem Weg zu bestimmten Leuten sein mussten. Aber wenn es ihm doch eingefallen wäre, wenn er nun doch daran gedacht hätte, was hätte er dann erwartet? Nicht das, sagte eine leise und ehrliche Stimme in seinem Kopf. Harry verzog das Gesicht und vergrub es in den Händen. Er konnte sich nicht selbst belügen. Wenn er gewusst hätte, dass das Vertrauensschülerabzeichen unterwegs war, dann hätte er erwartet, es würde zu ihm kommen, nicht zu Ron. War er nun genauso hochmütig wie Draco Malfoy? Hielt er sich allen anderen überlegen? Glaubte er wirklich, dass er besser war als Ron? Nein, sagte die leise Stimme trotzig. War das die Wahrheit? Fragte sich Harry und horchte beunruhigt in sich hinein. Ich bin besser im Quidditch, sagte die Stimme. Aber sonst bin ich in nichts besser. Das stimmte eindeutig, dachte Harry. Im Unterricht war er nicht besser als Ron. Aber wie war es sonst? Was war mit all den Abenteuern, die er, Ron und Hermine zusammen erlebt hatten, seit sie in Hogwarts waren und bei denen sie oft Schlimmeres als den Rauswurf riskiert hatten? Jedenfalls waren Ron und Hermine die meiste Zeit mit mir zusammen, sagte die Stimme in Harrys Kopf. Allerdings nicht die ganze Zeit, sagte Harry zu sich selbst. Sie haben nicht mit mir gegen Quirrell gekämpft. Sie haben es nicht mit Riddle und dem Basilisken aufgenommen. Sie haben nicht all die Dementoren verjagt in der Nacht, als Sirius geflohen ist. Sie waren nicht mit mir zusammen auf diesem Friedhof in der Nacht, als Voldemort zurückkam. Und wieder stieg das Gefühl in ihm hoch, schlecht behandelt zu werden, das ihn schon am Abend seiner Ankunft beschlichen hatte. Ich habe eindeutig mehr geleistet, dachte Harry entrüstet. Ich habe mehr geleistet als die beiden. Aber vielleicht, sagte die leise Stimme klar vernehmlich, vielleicht bestimmt Dumbledore jemanden nicht deshalb zum Vertrauensschüler, weil er in eine Menge gefährlicher Situationen geraten ist. Vielleicht trifft er seine Wahl aus anderen Gründen. Ron muss etwas haben, das du nicht... Harry öffnete die Augen und lugte durch seine Finger auf die Klauenfüße des Schrankes. Ihm ging durch den Kopf, was Fred gesagt hatte. Keiner, der noch alle Tassen im Schrank hat, würde Ron zum Vertrauensschüler machen. Harry lachte kurz auf. Einen Moment später fand er sich selbst ekelhaft. Ron hatte Dumbledore nicht um das Abzeichen gebeten. Ron konnte nichts dafür. Wollte er Harry, Rons allerbester Freund, den Beleidigten spielen, nur weil er kein Abzeichen hatte? Wollte er sich wie die Zwillinge über Ron lustig machen, ihm alles verderben, nun da Ron ihm zum ersten Mal etwas voraus hatte? In diesem Moment hörte er wieder Rons Schritte auf der Treppe. Er stand auf, rückte seine Brille zurecht und setzte ein Grinsen auf, als Ron durch die Tür stürmte. »Hab sie gerade noch erwischt«, sagte er freudestrahlend. »Sie will den Sauberwisch besorgen, wenn's geht.« »Cool«,
sagte Harry und hörte erleichtert, dass seine Stimme nicht mehr so buttrig klang.
Hör mal, Ron, toll, Mann! Das Lächeln schwand aus Rons Gesicht.
Ich hätte nie gedacht, dass er mich nimmt, sagte er kopfschüttelnd.
Ich dachte, du wärst es.
Nö, ich hab viel zu viel Ärger gemacht, wiederholte Harry, was schon Fred gesagt hatte.
Ja, sagte Ron, ja, wahrscheinlich. Also, vielleicht sollten wir jetzt unsere Koffer packen, was?
Es war merkwürdig, wie sich ihre Habseligkeiten seit ihrer Ankunft in alle Himmelsrichtungen verstreut hatten. Sie brauchten fast den gesamten Nachmittag, um ihre Bücher und Sachen im ganzen Haus zusammenzusuchen und sie wieder in ihren Schulkoffern zu verstauen.
Harry fiel auf, dass Ron sein Vertrauensschülerabzeichen ständig mit sich herumtrug. Erst hatte er es aufs Nachttischchen gelegt, dann steckte er es in die Tasche seiner Jeans, schließlich holte er es wieder heraus und legte es auf seine gefalteten Umhänge, als wolle er prüfen, wie das Rot auf dem Schwarz wirkte. Erst als Fred und George vorbeischauten und ihm anboten, das Abzeichen mit einem Dauerklebefluch an seine Stirn zu heften, wickelte er es liebevoll in einen seiner kastanienbraunen Socken und schloss es in den Koffer.
Gegen 6 kam Mrs. Weasley aus der Winkelgasse zurück, beladen mit Büchern und einem länglichen, in dickes Packpapier gewickelten Paket, das Ron ihr mit einem sehnsuchtsvollen Stöhnen abnahm.
»Du brauchst es jetzt gar nicht erst auszupacken. Die anderen kommen gleich zum Abendessen. Ich will euch sofort unten sehen«, sagte sie.
Doch kaum war sie außer Sicht, riss Ron in wilder Hektik das Paket auf und musterte mit verzückter Miene jeden Zentimeter seines neuen Besens. Unten im Keller hatte Mrs. Weasley ein scharlachrotes Spruchband über den schwer beladenen Tisch gespannt, auf dem stand: »Herzlichen Glückwunsch den neuen Vertrauensschülern Ron und Hermine.« Harry hatte Mrs. Weasley während der ganzen Ferien nicht in so guter Stimmung gesehen.
»Heute gibt's kein Abendessen am Tisch, habe ich mir gedacht, sondern eine kleine Party«, verkündete sie Harry, Ron, Hermine, Fred, George und Ginny, als sie in die Küche kamen. »Dein Vater und Bill sind unterwegs, Ron. Ich habe ihnen Eulen geschickt und sie sind einfach hin und weg«, fügte sie strahlend hinzu.
Fred verdrehte die Augen. Sirius, Lupin, Tonks und Kingsley Shacklebolt waren schon da und gerade als Harry sich ein Butterbier eingeschenkt hatte, stapfte Mad-Eye Moody herein.
»Oh, Alistair, ich bin froh, dass du hier bist«, empfing ihn Mrs. Weasley fröhlich, während Mad-Eye seinen Reisemantel ablegte. »Wir wollten dich schon ewig um einen Gefallen bitten. Könntest du einen Blick in das Schreibpult im Salon werfen und uns sagen, was dort drin steckt? Wir wollten es nicht öffnen, falls es etwas wirklich Bösartiges ist.«
»Kein Problem, Molly.«
Moodys strahlend blaues Auge schwenkte nach oben und starrte unverwandt durch die Küchendecke.
»Salon«,
knurrte er und die Pupille verengte sich.
»Schreibpult in der Ecke, ja. Ich seh's. Ja, ist ein Irrwicht. Soll ich hochgehen und ihn erledigen, Molly?«
»Nein, nein, das mache ich später dann selbst«, strahlte Mrs. Weasley.
»Du trinkst jetzt erst mal was. Wir haben übrigens eine kleine Feier.«
Sie deutete auf das scharlachrote Spruchband.
»Der 4. Vertrauensschüler in der Familie«, sagte sie liebevoll und zerzauste Ron die Haare.
»Vertrauensschüler«,
knurrte Moody, richtete das normale Auge auf Ron und schwenkte das magische Auge so, dass es seitlich in seinen Kopf hineinstarrte. Harry hatte das äußerst unangenehme Gefühl, es würde ihn ansehen und verzog sich zu Sirius und Lupin.
»Nun, Glückwunsch«, sagte Moody und sah Ron weiterhin mit dem normalen Auge an. »Autoritätspersonen ziehen ständig Ärger an, aber ich vermute, Dumbledore glaubt, dass du den meisten schweren Flüchen widerstehen kannst, sonst hätte er dich nicht ernannt.«
Ron schien recht verdutzt über diese Sicht der Dinge, konnte sich jedoch eine Antwort ersparen, da in diesem Moment sein Vater und sein ältester Bruder hereinkamen. Mrs. Weasley war so gut gelaunt, dass sie sich nicht einmal darüber beschwerte, dass sie Mandanges mitgebracht hatten. Er trug einen langen Mantel, der an den merkwürdigsten Stellen fürchterlich ausgebeult wirkte, und lehnte das Angebot ab, ihn auszuziehen und zu Moodys Reisemantel zu hängen.
»Nun, ich denke, ein Toast wäre angebracht«, sagte Mr. Weasley, als sie mit Getränken versorgt waren. Er hob seinen Kelch. »Auf Ron und Hermine, die neuen Vertrauensschüler von Gryffindor!«
Ron und Hermine strahlten, während alle auf ihr Wohl tranken und dann applaudierten.
»Ich war nie Vertrauensschülerin«, hörte Harry Tongs gut gelaunt hinter sich sagen, als alle zum Tisch gingen, um sich Essen aufzutun. Ihr Haar war heute tomatenrot und hüftlang. Sie hätte Ginnys ältere Schwester sein können. »Meine Hauslehrerin meinte, mir würden gewisse notwendige Eigenschaften fehlen.«
»Wie zum Beispiel?«
fragte Ginny und nahm sich eine Backkartoffel. »Wie die Fähigkeit, mich zu benehmen«, sagte Tonks. Ginny lachte. Hermine sah aus, als wüsste sie nicht, ob sie lächeln sollte oder nicht, und beschied sich damit, einen besonders großen Schluck Butterbier zu nehmen, an dem sie sich verschluckte.
»Und was ist mit dir, Sirius?« fragte Ginny, während sie Hermine auf den Rücken klopfte.
Sirius, der neben Harry stand, ließ sein bellendes Lachen hören.
Keiner hätte mich zum Vertrauensschüler gemacht. Ich habe zu viele Strafstunden mit James abgesessen. Lupin war damals der brave Junge. Er hat das Abzeichen gekriegt.
Dumbledore hat anscheinend gehofft, ich könnte meine besten Freunde ein wenig bändigen, sagte Lupin. Ich muss wohl kaum sagen, dass ich jämmerlich gescheitert bin.
Harrys Laune besserte sich schlagartig. Sein Vater war auch kein Vertrauensschüler gewesen. Auf einmal erschien ihm das Fest viel vergnüglicher. Er lud sie seinen Teller voll und freute sich doppelt über alle Leute, die da waren.
Ron schwärmte jedem, der es hören wollte, von seinem neuen Besen vor.
Von 0 auf 70 in 10 Sekunden, nicht schlecht, was?
Wenn man bedenkt, dass es der Komet 92 laut Besentest nur von 0 auf 60 bringt, und zwar mit ordentlichem Rückenwind.
Hermine legte Lupin sehr ernsthaft ihre Ansichten über Elfenrechte dar. »Das ist doch der gleiche Unsinn wie die Ausgrenzung der Werwölfe, oder? Das kommt alles von dieser schrecklichen Neigung der Zauberer zu denken, dass sie anderen Geschöpfen überlegen sind.«
Mrs. Weasley und Bill hatten ihre übliche Auseinandersetzung über Bills Haare. »Da musst du jetzt unbedingt was machen, wo du doch eigentlich so gut aussiehst. Kürzer würde dir viel besser stehen, nicht wahr, Harry?«
»Oh, weiß nicht«, sagte Harry gelinde erschrocken, dass seine Meinung gefragt war. Er stahl sich davon hinüber zu Fred und George, die in einer Ecke die Köpfe mit Mandanges zusammengesteckt hatten. Mandanges verstummte, als er Harry sah, aber Fred zwinkerte Harry zu und winkte ihn heran.
»Schon in Ordnung«, erklärte er Mandanges. »Harry können wir vertrauen. Er ist unser Finanzier.«
»Schau mal, was Dang uns mitgebracht hat«, sagte George und streckte Harry die Hand entgegen. Sie war, wie es aussah, voll schrumpeliger schwarzer Schoten. Ein leises Rasseln ging von ihnen aus, obwohl sie sich überhaupt nicht bewegten.
»Giftige Tentakelsamen«, sagte George, »die brauchen wir für unsere Nasch- und Schwänzlickereien, aber sie sind nicht verkäufliche Substanzen der Klasse C, also hatten wir eine Menge Schwierigkeiten, sie zu kriegen.«
»Wie sieht's aus, Dang? 10 Galeonen für alle?« sagte Fred.
»Beim ganzen Ärger, den ich gehabt habe, bis ich die beisammen hatte«, erwiderte Mandanges, und seine triefenden, blutunterlaufenen Augen wurden noch größer. »Tut mir leid, Jungs, 20 und keinen Knut weniger.«
»Dang macht gern Witze«, sagte Fred zu Harry gewandt.
»Ja, sein bester bisher waren 6 Sickel für einen Sack Knarlkiele«, sagte George.
»Vorsicht«, warnte sie Harry leise.
»Was denn?« meinte Fred.
»Mom ist doch nur noch am Gurren wegen Ron, unserem Vertrauensschüler, mach dir keine Sorgen.«
»Aber Moody könnte sein Auge auf euch werfen«, erklärte Harry.
Mandanges blickte nervös über die Schulter.
»Da hat er völlig recht«, grunzte er. »Na schön, Jungs, einen Zehner, aber mach mal inne.«
»Danke, Harry«, sagte Fred entzückt, als Mandanges seine Taschen in die ausgestreckten Hände der Zwillinge geleert hatte und dann eilends in Richtung Buffet verschwunden war.
»Die bringen wir am besten gleich nach oben.«
Harry sah ihnen mit leisem Unbehagen nach. Ihm war mit einem Mal eingefallen, dass Mr. und Mrs. Weasley sich fragen würden, wie Fred und George ihren Scherzartikelladen finanzierten, wenn sie, was unvermeidlich war, eines Tages davon erfuhren. Er hatte den Zwillingen damals seinen Gewinn aus dem trimagischen Turnier ohne groß nachzudenken geschenkt. Aber was, wenn das zu einem neuen Familienkrach führte und zu einer Entfremdung wie schon bei Percy? Würde Mrs. Weasley Harry immer noch als eine Art Sohn betrachten, wenn sie herausfand, dass er es Fred und George ermöglicht hatte, eine Laufbahn einzuschlagen, die sie für völlig unpassend hielt?
Er stand da, wo die Zwillinge ihn verlassen hatten, nur mit einem drückenden Schuldgefühl in der Magengrube, als er seinen Namen hörte. Kingsley Shacklebolts tiefe Stimme war auch durch das allgemeine Geschnatter hindurch zu verstehen.
»Warum hat Dumbledore nicht Potter zum Vertrauensschüler gemacht?« fragte Kingsley.
»Er wird seine Gründe gehabt haben«, antwortete Lupin.
»Aber damit hätte er ihm sein Vertrauen bewiesen. Ich an seiner Stelle jedenfalls hätte es getan«,
beharrte Kingsley.
»Gerade weil sich der Tagesprophet alle paar Tage über ihn hermacht.«
Harry wandte sich nicht um. Er wollte nicht, dass Lupin oder Kingsley merkten, dass er zugehört hatte. Obwohl er kein bisschen hungrig war, folgte er Mandanges zurück an den Tisch. Seine Freude an dem Fest war so rasch verflogen, wie sie gekommen war. Am liebsten wäre er oben in seinem Bett gewesen.
Mad-Eye Moody beschnüffelte mit den Resten seiner Nase ein Hühnerbein. Offensichtlich konnte er keine Spuren von Gift entdecken, denn schon riss er mit den Zähnen eine Strähne Fleisch ab.
»Der Stiel ist aus spanischer Eiche mit Antifluchlackierung und eingebauter Vibrationskontrolle«, erklärte Ron gerade Tonks. Mrs. Weasley gähnte herzhaft.
»Ach, ich glaube, diesen Irrwicht erledige ich noch, bevor ich ins Bett gehe. Arthur, ich will nicht, dass diese Rasselbande zu lange aufbleibt, ja? Gute Nacht, Harry, mein Lieber.«
Sie verließ die Küche. Harry stellte seinen Teller ab und überlegte, ob er ihr folgen konnte, ohne Aufsehen zu erregen.
»Alles in Ordnung mit dir, Potter?« brummte Moody.
»Ja, alles klar«, log Harry.
Moody nahm einen Schluck aus seinem Flachmann, während sein strahlend blaues Auge Harry von der Seite her anstarrte. »Schau mal, ich hab was, was dich vielleicht interessieren wird«, sagte er.
Aus einer Innentasche seines Umhangs zog Moody ein sehr zerknittetes, altes Zaubererfoto.
»Original der Orden des Phönix«, knurrte Moody. »Hab's gestern Nacht gefunden, als ich nach meinem zweiten Tarnumhang gesucht hab. Dieser Pottmore hat ja nicht mal den Anstand, mir meinen besten zurückzubringen. Dachte, die Leute würden es gern sehen.«
Harry nahm das Foto in die Hand. Eine kleine Gruppe von Menschen schaute zu ihm hoch. Manche winkten, andere hoben ihre Gläser.
»Das bin ich«,
sagte Moody und deutete überflüssigerweise auf sich selbst. Der Moody im Bild war nicht zu verwechseln, auch wenn sein Haar nicht ganz so grau und seine Nase heil war.
»Und das neben mir ist Dumbledore. Auf der anderen Seite Daedalus Diggle. Das ist Marlene McKinnon. Sie wurde 2 Wochen nach dieser Aufnahme umgebracht. Die haben ihre ganze Familie ausgelöscht. Das sind Frank und Alice Longbottom.«
Harrys Magen ohnehin schon flau verkrampfte sich, als er Alice Longbottom ansah. Er kannte ihr rundes, freundliches Gesicht sehr gut, obwohl er sie nie getroffen hatte. Denn ihr Sohn Neville war ihr wie aus dem Gesicht geschnitten.
»Arme Teufel«, knurrte Moody, »besser der Tod als das, was mit ihnen geschehen ist. Und das ist Emmeline Vance. Du hast sie schon kennengelernt. Und das hier ist natürlich Lupin. Benji Fenwick, auch ihn hat's erwischt. Wir haben nur Stücke von ihm gefunden. Rückt mal auf hier«,
fügte er hinzu und stupste gegen das Bild, und die kleinen Leute im Foto rückten zur Seite, so dass wer bisher halb verdeckt gewesen war, nach vorn kommen konnte.
»Das ist Edgar Bones, Bruder von Emilia Bones. Ihn und seine Familie haben sie auch erwischt. Ein großartiger Zauberer. Sturgis Podmore, verdammt sieht der Junge aus. Caradoc Dearborn, 6 Monate später verschwunden. Wir haben seine Leiche nie gefunden. Hagrid sieht natürlich genauso aus wie immer. Elphias Crouch, den hast du kennengelernt. Hatte ganz vergessen, dass er immer diesen blöden Hut trug. Gideon Pruitt, 5 Todesser waren nötig, ihn und seinen Bruder Fabian zu töten. Sie haben gekämpft wie Helden.
Weiterrücken! Weiterrücken!«
Die kleinen Leute in dem Foto drängelten und schubsten ein wenig, und die bislang ganz hinten Verborgenen erschienen vorn im Bild.
»Das ist Dumbledores Bruder Aberforth. Das einzige Mal, dass ich ihn getroffen habe. Merkwürdiger Kerl. Das ist Darkus Meadows. Voldemort hat sie eigenhändig umgebracht. Sirius, als er noch kurze Haare hatte. Und da sind sie. Ich dachte, das würde dich interessieren.«
Harry blieb das Herz stehen. Seine Mutter und sein Vater strahlten zu ihm hoch. Sie saßen zu beiden Seiten eines kleinen Mannes mit wässrigen Augen, den Harry sofort als Wurmschwanz erkannte, der den Aufenthaltsort seiner Eltern an Voldemort verraten und so ihren Tod mit herbeigeführt hatte.
»Ah«,
sagte Moody. Harry blickte in Moodys tief vernarbtes und zerfurchtes Gesicht. Offensichtlich glaubte Moody, er hätte Harry soeben eine Art Gefallen getan. »Ja«, sagte Harry und versuchte wieder zu grinsen. »Hören Sie, mir ist gerade eingefallen, ich habe meinen Koffer noch nicht.« Es blieb ihm erspart, sich etwas einfallen zu lassen, was er mit dem Koffer noch nicht gemacht hatte. Sirius hatte gerade gesagt, »Was hast du da, Mad-Eye?« und Moody hatte sich ihm zugewandt. Harry durchquerte die Küche, glitt durch die Tür und die Treppe hoch, bevor ihn noch jemand zurückrufen konnte. Er wusste nicht, warum es ein solcher Schock gewesen war. Schließlich hatte er früher schon Bilder seiner Eltern gesehen und er hatte Wurmschwanz getroffen. Aber sie so plötzlich vorgesetzt zu kriegen, wenn er es am wenigsten erwartet hätte, darüber würde sich niemand freuen, dachte er zornig. Und sie dann auch noch von all diesen anderen glücklichen Gesichtern umgeben zu sehen, von Benji Fenwick, den sie in Stücken gefunden hatten, und Gideon Pruitt, der wie ein Held gestorben war, und den Longbottoms, die durch Folter in den Wahnsinn getrieben worden waren. Alle winkten sie für immer und ewig aus dem Foto, ohne zu wissen, dass sie dem Tod geweiht waren. Moody fand das vielleicht interessant. Er, Harry, fand es beunruhigend. Harry ging auf Zehenspitzen die Treppe in der Halle hoch, vorbei an den ausgestopften Elfenköpfen, froh, wieder alleine zu sein. Doch als er sich dem ersten Treppenabsatz näherte, hörte er Geräusche. Im Salon schluchzte jemand. »Hallo?« sagte Harry. Niemand antwortete, aber das Schluchzen hielt an. Zwei Stufen auf einmal nehmend, eilte er vollends hoch, lief über den Treppenabsatz und öffnete die Salontür. Jemand kauerte an der dunklen Wand, den Zauberstab in der Hand, und schluchzte, dass es den ganzen Körper schüttelte. In einem Flecken Mondlicht, auf dem staubigen alten Teppich ausgestreckt, lag Ron, offensichtlich tot. Die Luft schien aus Harrys Lungen zu entweichen. Ihm war, als fiele er durch den Fußboden. Sein Gehirn wurde eiskalt. Ron tot? Nein, das war nicht möglich. Aber Moment mal, das war nicht möglich. Ron war unten. »Miss Weasley?« krächzte Harry.
»Ridiculous«,
schluchzte Mrs. Weasley und deutete mit ihrem zitternden Zauberstab auf Rons Leiche. Knall! Rons Leiche verwandelte sich in Dee Bills. Rücklings und alle Viere von sich gestreckt lag er da, die Augen aufgerissen und leer. Mrs. Weasley schluchzte noch heftiger.
»Ridiculous«,
schluchzte sie erneut. Knall! An Bills Stelle erschien Mr. Weasley, die Brille schief, auf der Nase ein Rinnsal Blut im Gesicht.
»Nein«, stöhnte Mrs. Weasley, »nein! Ridiculous! Ridiculous! Ridiculous!«
Knall! Die Zwillinge tot. Knall! Percy tot. Knall! Harry tot.
»Mrs. Weasley, Sie müssen hier raus«, rief Harry und starrte auf seinen leblosen Körper am Boden. »Lassen Sie jemand anderen! Was ist hier los?«
Lupin war in den Salon gestürmt, dicht gefolgt von Sirius, und Moody stapfte hinterdrein. Lupin blickte von Mrs. Weasley auf den toten Harry am Boden und schien augenblicklich zu begreifen. Er zog seinen Zauberstab und sagte sehr laut und deutlich: »Ridiculus!« Harrys Leiche verschwand. Über der Stelle, wo sie gelegen hatte, schwebte eine silbrige Kugel. Lupin schwang noch einmal seinen Zauberstab und die Kugel löste sich in eine Rauchwolke auf.
»Oh, oh, oh«,
jammerte Mrs. Weasley, vergrub das Gesicht in den Händen und brach heftig in Tränen aus. »Molly«, sagte Lupin mit düsterer Stimme und trat zu ihr. »Molly, nicht.« Im nächsten Moment weinte sie sich an Lupins Schulter die Seele aus dem Leib. »Molly, das war doch nur ein Irrwicht«, tröstete er sie und tätschelte sanft ihren Kopf. »Nur ein dummer Irrwicht.«
»Ich sehe sie immer tot«,
stöhnte Mrs. Weasley an seiner Schulter.
»Immer noch. Ich werde davon träumen.«
Sirius starrte auf die Stelle des Teppichs, wo der Irrwicht, der sich in Harrys Körper verwandelt hatte, gelegen hatte. Moody hatte den Blick auf Harry geheftet, der es vermied, ihn anzusehen. Er hatte das komische Gefühl, dass Moodys magisches Auge ihm die ganze Zeit gefolgt war, seit er die Küche verlassen hatte.
»Sagt bloß nichts zu Arthur«,
würgte Mrs. Weasley jetzt hervor und wischte sich hektisch mit den Ärmeln die Augen.
»Ich will nicht, dass er's erfährt. Wie albern.«
Lupin reichte ihr ein Taschentuch und sie putzte sich die Nase.
»Harry, tut mir furchtbar leid. Was denkst du jetzt bloß von mir?«
sagte sie zittrig.
»Nicht mal mit einem Irrwicht wird sie fertig.«
»Ach, was?« sagte Harry und versuchte zu lächeln.
»Ich mach mir nur solche Sorgen«, sagte sie, und wieder quollen ihr Tränen aus den Augen. »Die halbe Familie ist im Orden. Das wäre ein Wunder, wenn wir alle heil da rauskommen würden. Und Percy redet nicht mit uns. Und wenn etwas Schreckliches passiert und wir haben uns nie mit ihm ausgesöhnt. Und was passiert, wenn Arthur und ich umkommen? Wer wird sich um Ron und Ginny kümmern?«
»Molly, jetzt ist es aber genug«, sagte Lupin entschieden. »Es ist nicht wie beim letzten Mal. Der Orden ist besser vorbereitet. Wir sind im Vorteil. Wir wissen, was Voldemort plant.« Mrs. Weasley ließ bei dem Namen einen kleinen spitzen Angstschrei hören. »Oh, Molly, nun komm. Es wird langsam Zeit, dass du dich daran gewöhnst, diesen Namen zu hören. Schau, ich kann nicht versprechen, dass keinem etwas geschieht. Niemand kann das. Aber wir sind viel besser dran als letztes Mal. Du warst damals nicht im Orden. Du verstehst das nicht. Das letzte Mal waren uns die Todesser 20-1 überlegen und sie haben sich einen nach dem anderen von uns geholt.« Harry dachte wieder an das Foto, an die strahlenden Gesichter seiner Eltern. Er wusste, dass Moody ihn immer noch beobachtete. »Mach dir keine Sorgen wegen Percy«, warf Sirius unvermittelt ein. »Er wird schon noch zu uns stoßen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Voldemort offen auftritt. Sobald er das tut, wird uns das ganze Ministerium um Verzeihung bitten. Und ich bin nicht sicher, ob ich Ihre Entschuldigung annehme«, fügte er bitter hinzu.
»Und was Ron und Ginny angeht, falls du und Arthur sterben solltet«, sagte Lupin mit einem leisen Lächeln, »was glaubst du, was wir tun würden? Sie verhungern lassen?«
Mrs. Weasley lächelte zittrig.
»War albern von mir«,
murmelte sie noch einmal und wischte sich die Augen. Aber Harry, als er etwa 10 Minuten später die Schlafzimmertür hinter sich schloss, hielt Mrs. Weasley nicht für albern. Noch immer sah er seine Eltern aus dem zerknitterten alten Foto zu ihm aufstrahlen. Sie wussten nicht, dass ihr Leben wie das so vieler anderer in ihrem Umkreis dem Ende zuging. Das Bild des Irrwichts, der nacheinander die Totengestalt aller Weasleys angenommen hatte, tauchte immer wieder vor ihm auf. Ohne Vorwarnung spürte er erneut einen scharfen Schmerz in seiner Stirnnarbe und sein Magen verkrampfte sich fürchterlich. »Schluss damit«, sagte er entschieden und rieb sich die Narbe, während der Schmerz nachließ. Das erste Zeichen des Wahnsinns, mit dem eigenen Kopf reden, sagte eine hinterlistige Stimme aus dem leeren Bild an der Wand. Harry beachtete sie nicht. Er fühlte sich so alt wie noch nie im Leben.
und es kam ihm äußerst merkwürdig vor, dass er sich kaum eine Stunde zuvor noch Gedanken wegen eines Scherzartikelladens und wegen eines Vertrauensschülerabzeichens gemacht hatte.